Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe. Das Thema heute und die Gäste heute könnten enger nicht miteinander verwoben sein. Es sind nämlich Robin Herrmann und Bernie Wagner von Stackit. Könnt ihr euch kurz selbst vorstellen?
Ja, sehr gerne und ich freue mich riesig, Sascha, dass du heute hier bist. Ich bin der Bernie Wagner, bin der CEO der Stackit und verantwortlich für den Vertrieb in der Schwarz Digits.
Ja, Robin Herrmann und ich bin verantwortlich für alles, was Technik in Stackit ist, also wie wir die Cloud bauen und dafür sorgen, dass es auch ein Produkt gibt, das wir dann an den Mann, die Frau bringen können.
Ja, und die wenigen Prozent der Menschen dort draußen, die vielleicht noch nicht wissen, was Stackit genau ist. Du hast es gerade schon angedeutet, Robin, es geht hier um Cloud. Es geht hier um Cloud Computing und das ist ein Thema, wo man sagen muss, wow, da gerät man jetzt nicht in jeder zweiten deutschen Fußgängerzone sofort mit Zufallspassanten ins Gespräch drüber. Ja, es ist etwas, was Fachleute meistens richtig einschätzen, weil das eigentlich die Infrastruktur ist für jede Art von digitalen und auch nicht digitalen Wirtschaften inzwischen. Cloud ist, das kann man grob vergleichen mit der Infrastruktur eines Landes im Digitalen. Auf der Cloud läuft alles. Ohne Cloud ist alles nichts. So könnte man es ausdrücken. Und trotzdem hört sich Cloud erstmal wahnsinnig langweilig an. Und das, wofür ihr steht, souveräne Cloud, kriegt dann auch nochmal so einen komischen Beigeschmack. Weil was heißt denn jetzt genau souverän? So starten wir erstmal rein. Aber wir müssen natürlich das sofort auflösen. Weil wenn man an Cloud denkt, dann hat man vor 10, vor 15, vor 20 Jahren vielleicht diesen Begriff das erste Mal gehört. Aber inzwischen ist das der Taktgeber der digitalen Wirtschaft. Und es ist nicht so dahergesagt. Ich habe eine ganz interessante Zahl, die ziemlich eindrücklich verdeutlicht, wie groß, wie wichtig und wie tiefgehend das System Cloud ist. Also, dass irgendwelche Rechenprozesse oder irgendwelche Speichersituationen nicht auf dem Computer vor Ort, ob das jetzt der Laptop oder der Server im Keller ist, stattfinden, sondern dass sie mit schnellen Leitungen angebunden bei Servern irgendwo auf einer Serverfarm auf dem Planeten stehen. Und die Relevanz wird sehr deutlich klar, wenn man ein Unternehmen kennt oder ein bisschen näher betrachtet. Die kennen eigentlich alle Amazon nämlich. Ja, Amazon ist jetzt nicht wirklich ein geheim operierendes Unternehmen auf diesem Planeten im Digitalen. Aber nur Fachleute kennen eine Abteilung von Amazon namens AWS, Amazon Web Services. Ist gewissermaßen die Cloud von Amazon. Und während man Amazon so sieht als dieses große Monster, was da draußen manchmal auch ein wenig zweifelhafte Sachen machen könnte, theoretisch weiß ich nicht, ist tatsächlich AWS, das kaum bekannte AWS in der Öffentlichkeit, der Unternehmensteil, der sagenhafte 60% des Gewinns von Amazon macht. Will sagen, die Cloud-Struktur von Amazon ist viel gewinnintensiver als dieser gigantische, riesige Marktplatz plus Handel plus was alles noch bei Amazon dranhängt. Das ist die Situation. Deswegen reden wir über Cloud. Deswegen sind Cloud-Services für uns alle essentiell, Bernie. Und was mich jetzt interessiert, ist, wie du überhaupt zur Cloud gekommen bist. Du hast, ohne dass ich dich jetzt alt nennen möchte, ja angefangen, bevor es die Cloud gab, dich für das Internet zu interessieren.
Aber minimal davor.
Minuten vorher.
Ja, also du hast natürlich recht, es ist auch schwer zu übersehen. Ich bin tatsächlich über 30 Jahre im Geschäft und habe auch die Vorgänger von Cloud gesehen. Und es war ja eine Evolution, angefangen vom Mainframe zu den 3-Tier-Architekturen, kleinen Server, dann die Vorgänger von Cloud, Virtualisierung. Ja, und heute sind wir mittendrin und du hast gesagt, ohne Cloud ist alles nichts. In der Tat ist es so, dass Cloud aus meiner Sicht die wesentliche Basis darstellt für Digitalisierung. Mhm. Und wir mit unserer Stackit Cloud die wesentliche Basis für souveräne Digitalisierung in Europa darstellen. Ich möchte aber noch einen draufsetzen. Der große Gamechanger neben Cloud ist aber auch KI. Und ich glaube, dass ohne eine vernünftige Cloud-Infrastruktur künstliche Intelligenz in der Art und Weise, wie wir es heute und wie wir es auch zukünftig produzieren werden, technologisch gar nicht machbar ist.
Robin, du bist so Cloud, dass du regnest, statt zu schwitzen, so könnte man es vielleicht ausdrücken. Du bist sehr intensiv in diesen ganzen Cloud-Prozessen mit dabei. Was ist denn deine Sichtweise darauf, was Cloud genau bedeutet, was Cloud eigentlich im Hintergrund alles leisten kann?
Ja, also du hast eines schon ganz korrekt gesagt, es ist Infrastruktur. Es ist quasi die Digital-Infrastruktur und wenn wir über Infrastruktur reden, reden wir oft über Schienen und Straßen. Und ich würde sagen, die digitale Infrastruktur ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Und spannend ist halt, dass tatsächlich Cloud, Bernie hat die Evolution mal erzählt, von Mainframe zu Cloud. Es ist nicht nur eine Technologie, es hat völlig verändert, wie wir IT leben. Wir kennen IT früher mit langen Zyklen. Ich bestelle Server, das dauert Monate, Jahre. Wenn ich junge Geschäftsmodelle habe und muss die skalieren, das war immer ein Problem und diese Probleme habe ich alle nicht mehr. Also das geht, ich sage mal, es ist IT aus der Steckdose, es geht on demand sofort. Es hat vor allem auch wirklich die Fähigkeit, Geschäftsmodelle auszuprobieren, Geschäftsmodelle zu verändern, enorm beschleunigt. Und das ist einmal technisch natürlich cool, weil du nicht mehr diesen ganzen, ich muss das bestellen, ich habe lange Vorläufe hast, sondern eigentlich als Entwickler direkt mit deiner Infrastruktur arbeiten kannst. Aber es ist wirklich auch für so Businessprozesse unglaublich relevant. Online-Businesses wären anders gar nicht vorstellbar.
Wir haben ja im Publikum bei unserem Podcast auch ab und zu Leute, die jetzt nicht jeden Tag mit ihren Köpfen in Serverschränken hängen. Tatsächlich gibt's eine sehr, sehr schöne Metapher, die meines Wissens Eric Schmidt, der ehemalige Chef von Google, aufgebracht hat, schon vor über 15 Jahren, wo man ganz gut nachvollziehen kann, warum diese Veränderung, du hast Daten auf deinem Computer oder auf dem meinetwegen Server im Keller, hin in die Cloud, warum das so eine große Veränderung bedeutet hat, die im Hintergrund stattgefunden hat und die viele Leute immer noch nicht ganz richtig einschätzen. Diese Metapher von Eric Schmidt ist einfach der Kontostand beziehungsweise das Geld. Wenn du das Geld zu Hause hast, ob jetzt im Keller oder im Portemonnaie oder in einer Geldkassette, dann musst du irgendwo hingehen und es jemandem geben, damit du eine wirtschaftliche Transaktion auslösen kannst. Wenn du es aber bei der Bank hast, auf dem Konto, dann kannst du mit einem Klick sagen, so, das Geld kommt jetzt dorthin. Oder einen Teil überweise ich dorthin und einen Teil dorthin. Das bedeutet, deine Möglichkeiten, wenn das Geld nicht bei dir ist, sondern irgendwo zentral verwaltet wird, sind exponentiell höher. Du musst halt nicht mehr rumlaufen und einzelne Dinge tun. Das ist eine Metapher und ich finde, dass sie ziemlich gut erklärt, was die Cloud so als Basis des digitalen Wirtschaftens ist. Und dann muss man allerdings auch sagen, wir leben hier in Deutschland in einem Land, wo... Ja, wie soll ich sagen? Aus meiner Sicht war so Ende der Nullerjahre die große Cloud-Transformation in weltweit hat so langsam angefangen. Ja, das eben schon erwähnte AWS wurde 2006 richtig gegründet, gab ein paar Vorläufer, aber das war so, da haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt Geschäftsprozesse und bieten quasi Serverfarmen an. Das hat dann relativ schnell in Amerika für Furore gesorgt, weil gleichzeitig auch Mobile entstanden ist auf einer ganz anderen Größenordnung. Und in Deutschland habe ich ein bisschen böse gesagt, noch 2015 Leute gehört, die gesagt haben, puh, oh, ist ganz schön unsicher in der Cloud, ne? Da weiß ich jetzt nicht, ob ich da gleich meine Daten reingeben möchte.
Würde ich auch sagen, ich bin ja schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte in der Gruppe. Das heißt, ich habe diese Cloud-Transformation von uns selber mitgemacht. Und ich würde tatsächlich sagen, die Phase 1 war relativ einfach, wir machen es nicht. Weil als anständiges deutsches Unternehmen meine Daten in meinem Keller, also besser kann es ja nicht sein, meint man zumindest. Wobei auch das ein Trugschluss ist, diese Idee, dass du sicherer bist, wenn du selber machst, das ist halt einfach gar nicht so. Und die zweite Phase war dann sehr schnell, als auch bei uns dann Online-Geschäftsmodelle losgingen, wo man gesagt hat, okay, du brauchst eine Loyalty-App, kannst nicht in deinen Keller packen, die muss ins Internet, die muss skalierfähig sein ohne Ende. Samstags vor Weihnachten ganz anders wie irgendwie mittwochs in der Ferienzeit. Das heißt, da waren wir relativ schnell, dass wir gesagt haben, okay, für solche Dinge probiert man Cloud. Das Business hat unglaublich schnell verstanden, oha, meine ganzen Zyklen werden auf einmal viel schneller. Ich kann experimentieren, ich kann innerhalb von Tagen Dinge bekommen von IT, wo ich vorher über Monate gesprochen habe. Ich kann ganz anders mit IT mein Business beeinflussen und damit war relativ schnell klar, wir müssen in die Cloud. Wir kommen da gar nicht drum rum, wenn wir Geschäftsprozess und Innovation haben wollen. Ich meine, viele Cloud-Projekte sind sehr IT-getrieben und das ist ein krasses IT-Thema und das ist eine hohe Verantwortung in der IT zu sagen, wie macht man das konsequent und richtig und wie macht man sicher und wie managt man das richtig. Gleichzeitig glaube ich, im Business diese Mehrwerte zu zeigen, dann kommt der Drive rein und dann bist du natürlich schnell, und das war bei uns ja auch dann der Startschuss in der Frage, okay, jetzt kommen wir um Cloud offensichtlich nicht drum rum, wir brauchen es für unser Business, mit wem können wir es denn tun? Und dann war die Auswahl, als wir uns die Frage gestellt haben vor doch einiger Zeit, 7, 8 Jahren, war die Auswahl recht begrenzt auf eigentlich 3 amerikanische Companies, wenn wir ehrlich sind. Und das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, da machen wir was anderes mit Stackit.
Und was genau macht ihr anders? Du hast eben so ein bisschen gelacht, Bernie, als Robin die Phase 1 beschrieben hat, die, ich würde mal sagen, eher aus machen wir halt nicht bestand. Das kommt mir auch bekannt vor. Ich meine, ich erkläre seit vielen Jahren der deutschen Öffentlichkeit in allen Facetten des Internet und machen wir nicht, ist da so ein Standardsatz. Du hast mich gegrinst.
Nein, ich musste deswegen schmunzeln, als der Robin das gesagt hat. Ich habe viele dieser Gespräche geführt. Ich war vor dieser Rolle Geschäftsführer von Google Cloud in Deutschland und war noch auch in dieser Missionarsphase mit dabei. Weil du hast ein Beispiel gesagt von Erik Schmidt mit dem Geld auf dem Konto. Das umschreibt nur die Flexibilität. Mhm. Aber Geld wird ja deswegen nicht mehr. Aber der Robin hat es gesagt mit dem Thema Skalierbarkeit. Mhm. Und jetzt stell dir einfach vor, gerade bei uns im Geschäft spielt zum Beispiel Kundenloyalität eine ganz wichtige Rolle. Und wir haben Loyalty-Programme aufgesetzt, zum Beispiel mit Lidl und Kaufland, und haben über 100 Millionen Kunden da drauf. Diese sind aber nicht jeden Tag von morgens früh bis abends spät kontinuierlich verteilt in der Arbeitslast auf den Servern tätig, sondern wenn es gewisse Events gibt, Weihnachten, Ostern, andere Anlässe, und dann gibt es massive Peakzahlen und dann geht die Usage massiv nach oben und danach geht sie wieder runter. Und der limitierende Faktor war, als du es eingangs gesagt hast, die Server, der einzelne Server im Rechenzentrum. Mhm. Aber du musst natürlich so viele Server vorhalten, damit du diese gesamte Workload dann auch bedienen kannst. Mhm. Und im Cloud-Umfeld, auch mit neuer Technologie, mit Kubernetes, ist es halt so gebaut, dass man viel, viel besser skalieren kann, viel flexibler ist und das herstellen kann, nämlich Digitalisierung aus der Steckdose. Mhm. Und das hat sich geändert. So, was machen wir anders? Wir haben uns vorgenommen, dass wir das souverän tun. Und warum souverän? Ich glaube, die geopolitische Entwicklung gibt uns gerade recht. Wir brauchen einfach eine Möglichkeit, vom Verhandlungstisch aufzustehen. Und in meinen Diskussionen noch vor 3 Jahren war es meistens so, wenn man im regulierten Umfeld gesprochen hat, also Bank A, was ist denn dein Exit-Szenario? Das ist einfach, ich gehe dann von Hyperscaler Nummer 1 USA zum Hyperscaler Nummer 2 USA. Seit Januar hat sich diese Denke massiv verändert. Mhm. Ich würde mal sagen sogar um 180 Grad. In dem Kontext hatte ich sogar gedacht, naja, als ich mich entschieden habe, hier zu Stecke zu gehen, würde ich mir wahrscheinlich den ein oder anderen oder die ein oder andere von diesen Ansprechpartnern aus den großen regulierten Unternehmen nicht mehr treffen. Mhm. Das ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Wir reden heute mit allen, weil dieses Umdenken stattgefunden hat. Und wenn, dann ist der Slogan heute so, ja, wir arbeiten nach wie vor und wir verpönen das auch nicht, aber der nächste Hyperscaler ist definitiv kein US-Amerikaner und auch kein Asiate, sondern das ist ein Europäer oder gar ein Deutscher. Mhm. Und dieses Vakuum, dieses Gap, das closen wir mit unserer Kompetenz, also allen voran Robin und das Team, die Cloud schon seit vielen Jahren begonnen haben aufzubauen, voll souverän, im Open Source. Ja, also wird ja viel diskutiert, ich glaube, da werden wir auch nochmal zu kommen, aber im Open-Source-Format. Und ich glaube, das ist etwas, was uns auszeichnet und auch unique macht, weil wir reden viel von Backdoors, von Calling Home, also sprich, ich gebe Informationen zurück an mein Mutterschiff.
Auch manchmal, ohne dass ich das möchte, sowas soll ja schon vorgekommen sein.
Das soll vorgekommen sein und genau das muss man kontrollieren können als Kunde. Und besonders, wenn man in gewissen Industrien tätig ist, die das gar nicht leisten können oder sich gar nicht leisten können, dass ein Calling Home in ein anderes Land oder andere Region passiert.
Calling Home, das muss man vielleicht erklären, das ist jetzt nicht wie bei IT, was total Ergreifendes und Schönes, wo der Finger anfängt zu leuchten, sondern Calling Home ist eine Umschreibung von einem Spionageinstrument. So muss man es sagen. Wenn dein Server von Leuten aufgesetzt wird, die jetzt nicht nur Gutes im Schilde führen, oder die von, sagen wir mal, autoritären Staaten gezwungen werden, nicht nur Gutes im Schilde zu führen, dann können sie, und das entdeckt man als Kunde halt nicht immer, eine Software einbauen in diesen Server, die regelmäßig sagt, übrigens, liebe Zentrale in, sagen wir mal, ein random Name, Shanghai, liebe Zentrale in Shanghai, hier sind diese und jene Daten, die könnten ja vielleicht ganz interessant sein, oder ich bin gesetzlich verpflichtet, in diesemjenigen Land das zurückzuschicken. Das ist so, das ist Calling Home. Es ist also, hört sich schön an, aber ist manchmal gar nicht so wahnsinnig schön. Du hast gerade.
Da gibt es dann noch eins, nämlich den Kill Switch. Also das heißt, das eine ist Calling Home, ich gebe Informationen, das wäre interessant. Aber die andere Alternative, was noch viel schlimmer ist, ist der Kill Switch, zu sagen, okay, ich kann dann aus einem anderen Land entscheiden, ob dieser Server, ob diese Funktionalität dem jeweiligen anderen Land noch zur Verfügung steht oder nicht.
Ja.
Und das ist etwas, was wir mit einer Open Source Technologie auch unseren Kunden zur Verfügung stellen, sagen, hier, da kannst du auch ein Code-Review machen, ob das stattfindet oder nicht.
Ja.
Ja, und mit Open Source, und da, das unterscheidet uns zu allen anderen Hyperscalern, mit Open Source bist du auch als Kunde in der Lage, diesen Software-Stack weiterzuentwickeln. Mhm. Das kannst du weder bei Amazon, bei Microsoft noch bei Google.
Ja. Open Source in dem Kontext ist ziemlich sicher bekannt, aber Open Source bedeutet eigentlich, dass man seinen gesamten Quellcode offenlegt und dass man da nur nachvollziehbare digitale Prozesse hat und dass man nicht sagt, ah, übrigens, dieser Teil, der ist geheim, sorry, Geschäftsgeheimnis, da machen wir was so Aufregendes, darf niemand sehen. Und in solchen Bereichen der Software kann man natürlich sehr gut Dinge reinverstecken, wie den eben erwähnten Killswitch, wo irgendwo ein roter Knopf ist, da drücke ich drauf und dann sind alle deine Geschäftsprozesse plötzlich nicht mehr möglich. Das ist genauso schlimm, wie es sich anhört, ne? Tatsächlich. Du hast aber gerade einen Begriff gesagt, der ist schon ein paar Mal gefallen. Auf dem möchte ich ein bisschen rumreiten, weil er so essentiell ist. Und man hört Cloud und denkt, das ist eine reine Technologie, aber das ist eigentlich eine Philosophie oder sogar noch größer als eine Philosophie, nämlich eine weise Wirtschaft zu betrachten. Hyperscaler ist dieser Begriff. Hyperscaler, das sind so die großen, Google, Amazon, in Teilen kann man Apple dazu zählen, Meta mit Facebook. Und Hyperscaler ist erstmal ein komischer Begriff, weil Scaling ist ja erstmal was wie Vergrößerung und Hyper hört sich an wie super krasse Vergrößerung. Aber es ist tatsächlich relevant, sich mal so die digitale Wirtschaft insgesamt zu vergegenwärtigen, um zu checken, warum das so wichtig ist und warum wir einen europäischen Hyperscaler so dringend brauchen. Weil wir uns mal angucken, in wie vielen verschiedenen Branchen ein Unternehmen wie Google so unterwegs ist. Man denkt immer, Google, Suchmaschine, klar, damit haben sie angefangen und dann haben sie irgendwann auch so Sachen gemacht wie so Büro, Office-Software, um ein bisschen so Microsoft anzugreifen, die auch ein Hyperscaler sind. Und dann vergegenwärtigt man sich, aha, die sind also in dem Healthcare-Bereich, die sind im Wissenschaftsbereich, die sind im Bildungsbereich, die sind im Telekommunikationsbereich, die sind im Hardware-Bereich, die sind im Office-Software-Bereich, die sind im Systemhaus, also sie sind in so unfassbar vielen Bereichen tätig, die sind eigentlich in fast allen Branchen, die man sich vorstellen kann.
Automotive
sowieso.
Maps.
Und das Krasse ist, in dem Moment, wo Google oder Apple oder Meta oder Microsoft oder irgendjemand aus dieser Riege sagt, so, morgen gehen wir in die Branche X, haben sie die Hyperscaler-Fähigkeit, weil so viele Geschäftsprozesse digital sind und weil so viel Wissen gezogen werden kann aus diesen Daten, die sie haben, sind sie von jetzt auf hier in der Lage, komplett eine Branche aufzurollen. Das ist in Teilen auch schon passiert. Wir hatten das, da haben wir irgendwie, kommt Google rein und macht alles platt. Ja, kommt irgendwie Facebook rein und denkt, ah, machen wir mal hier und da, macht fast alles platt. Also diese Art von Hyperscalern, die zeigt, wie mächtig diese Infrastruktur ist, Bernie.
In der Tat, und ich komme nochmal zurück, auch zu diesen Geschäftsprozessen oder dem Business. Stell dir einfach vor, wir haben vor einiger Zeit entschieden, wir gehen die Energiewende an. Ja, wir verabschieden uns von Kernenergie mit allen Konsequenzen. Eine Konsequenz ist, dass wir aktiv unsere Windkraft- und Sonnenenergieanlagen steuern müssen. Damit dieses 50-Hertz-Netz, was ja keine Energie speichern kann, sondern nur transportiert, stabil bleibt. Und das bedeutet, diese Daten, also 27.000 Windparks, die liefern alle Minute den Status, wie viel Energie sie liefern, inklusive der Wetterdaten in der Korrelation, dass man antizipieren kann, brauchen wir neuen Strom, den wir dazu kaufen, müssen wir andere Energien anzapfen, Gasanlagen hochfahren und so weiter. Jetzt stell dir einfach vor, dass dieser Data Lake, den man braucht und diese Cloud-Infrastruktur, die da zugrunde gelegt wird, dass das alles funktioniert, von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich, per Killswitch oder einfach per Dekret, dieser Service abgeschaltet wird. Da kannst du die Uhr nachstellen, dass innerhalb von wenigen Stunden oder gar Minuten dieses Stromnetz kollabiert. Hm. Ohne eine militärische Intervention. Das war jetzt mal nur ein Beispiel. Andere Themen wie neue Geschäftsmodelle, Businessprozesse, werden halt eben umso schwieriger, wenn man diese Infrastruktur nicht zur Verfügung stellen kann, souveräner Art und Weise. Das heißt immer so, dass man eine Option hat. Die Bitkom hat eine Studie gemacht, in der aufgezeigt wurde, dass wir etwa 82% Abhängigkeit haben, technologischer Art und Weise von US- und auch asiatischen Technologien. Und das ist auch ein Stück weit unser eigenes Verschulden. Es ist nicht so, dass wir keine Kompetenz in diesem Umfeld hatten. Nokia, Nokia Siemens, Networks, heute werden viele dieser Netzwerke durch Ericsson aufgebaut, wenigstens in Europa. Aber wir sind sehr bequem gewesen und wir sind es teilweise auch heute noch. Und in diesem Kontext fällt mir immer nur ein, was meine Mama immer gesagt hatte, Bub, wenn es dem Esel so wohl wird, geht er aufs Eis tanzen. Und ich glaube, wir waren viele Jahre auf dem Eis tanzen. Und es wird Zeit, dass wir uns wieder rückbesinnen, unserer Stärken rückbesinnen, sodass wir konsequent und auch sukzessive unsere eigene Leistungsfähigkeit erhöhen. Und wie der Robin gesagt hat, wir bauen hier auch mit unserem neuen Rechenzentrum in Lübbenau, wo wir einen zweistelligen Milliardenbetrag investieren, wir bauen das Rückgrat, wir bauen die Grundfesten für diese digitale Souveränität in Deutschland für Europa. Und dementsprechend arbeiten wir natürlich auch mit anderen Partnern zusammen, weil die Infrastruktur ist das eine. Die Energie aus der Steckdose vergleichbar mit Digitalisierung aus der Steckdose. Digitalisierung findet aber nur in Software statt. Das bedeutet, neben unserer Software, die wir auf der Cloud oder als Cloud zur Verfügung stellen, müssen wir natürlich auch Anwendungen, Applikationen zur Verfügung stellen, die wir mit einem starken ISV, also Independent Software Vendoren Netzwerk auf der Cloud zur Verfügung stellen. Und das machen wir mit deutschen, mit europäischen, aber auch mit US-amerikanischen Softwareherstellern.
Die aufmerksamen HörerInnen unter euch wissen bereits, dass die digitale Souveränität eines der Kernthemen nicht nur dieses Podcasts, sondern insbesondere auch von Schwarz Digits, der Digitalsparte der Schwarz-Gruppe ist. Heute stellen wir euch eine der Marken von Schwarz Digits vor, den souveränen Cloud-Anbieter Stackit. Das Besondere an Stackit ist der hohe Grad an Souveränität, den NutzerInnen erreichen können. Dabei betrachtet Stackit alle Bereiche von Souveränität, technologisch, politisch und wirtschaftlich. Die Cloud-Infrastrukturen bieten jederzeit volle Kontrolle darüber, wo die Daten liegen, wer sie speichert, verarbeitet oder löscht und wie sie geschützt werden. Stackit ist nicht nur DSGVO-konform, sondern bietet zudem ein hohes Maß an zusätzlicher Transparenz und Sicherheit, beispielsweise durch BSI C5 testierte und ISO 27001 zertifizierte Rechenzentren und Technologien wie Confidential Computing, die dafür sorgen, dass Daten auch während der aktiven Verarbeitung, Überarbeitung und Speicherung geschützt bleiben. Zudem setzt Stackit auf Open-Source-Technologien und bietet so maximale Offenheit, volle Wechselfähigkeit und Schutz vor Vendor-Logins. Als Teil der Schwarz-Gruppe, einer der stärksten Handelsgruppen Europas, bietet Stackit schließlich auch wirtschaftliche Souveränität. Durch Kooperationen mit Partnern wie zum Beispiel Google Workspace können Lösungen angeboten werden, die es erlauben, dass sensible Daten wirklich ausschließlich in den europäischen Rechenzentren von Stackit gespeichert und verarbeitet werden, ohne dass auf leistungsstarke Technologie der amerikanischen Tech-Giganten verzichtet werden muss. Die europäischen Stackit-Cloud-Lösungen sind in Zeiten von zunehmender geopolitischer Unsicherheit und Datenschutzbedenken ein echter Gewinn, beziehungsweise ein Stück mehr Sicherheit und Schutz für alle Unternehmen und Organisationen, die auf den höchstmöglichen Datenschutz angewiesen sind und Wert auf nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit durch digitale Souveränität legen. Mit der weit über den Marktstandard hinausgehenden digitalen Souveränität verfolgt das Unternehmen eine starke Vision. Ein unabhängiges Europa, digital, führend. Wer heute auf Cloud setzt, will nicht nur Skalierbarkeit und Performance, sondern auch Vertrauen. Und genau hier setzt Stackit an. Einfach, sicher, stabil.
KI funktioniert ausschließlich auf der Cloud und funktioniert auch ausschließlich oder generative KI in einer schier großen Infrastruktur. Deswegen Hyperscaler. Aber es funktioniert vor allen Dingen nur mit Daten. Mhm. Und eins der Stärken, die du eben genannt hast, auch bei Google und so weiter, ist das Thema Daten. Und dementsprechend müssen wir auch unsere Hausaufgaben hier machen, dass wir auch eine souveräne Infrastruktur und Environment aufbauen, an dem jeder partizipieren kann. Sicher partizipieren kann, mit der Sicherheit auch zu wissen, diese Daten verlassen nicht den Raum, den ich nicht vorher definiert habe. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch gemeinsam mit der Deutschen Bahn den Data Hub Europe gegründet, indem wir so eine Plattform zur Verfügung stellen.
Ja, Robin, bevor wir ein bisschen tiefer in die nerdigen Aspekte. Kann man einfach nicht aussparen bei Cloud. Man muss irgendwie 17 Fachbegriffe benutzen, von denen die meisten Leute nur 2 verstehen. Das ist Pflicht, wenn man über Cloud redet. Aber vorher möchte ich gerne nochmal einen Schlenker machen über ein leider wahnsinnig aktuelles Thema. Du hast vorher gesprochen von Januar, Bernie. Das ist natürlich die Inauguration von Donald Trump gemeint. Und eben dieser Herr Trump, der hat jetzt vor ein paar Tagen, Ende August 2025, vor ein paar Tagen, hat er etwas auf seinem eigenen Social Network Truth Social veröffentlicht, was einem mehr als nur die Augenbrauen hochziehen lassen sollte. Er hat nämlich gesagt, unsere wunderbaren amerikanischen Tech-Unternehmen werden überall auf der Welt irgendwie kaputt reguliert, das lassen wir uns nicht bieten. Wenn ihr damit nicht aufhört, ich paraphrasiere, das ist aber wirklich ganz genauso veröffentlicht worden, dann hauen wir euch nochmal richtig krasse Zölle rein. Ihr dürft gar nicht, und da kommt sogar der Digital Markets Act, wusste gar nicht, dass Donald Trump diesen Begriff auch kennt, aber da kommt es sogar wörtlich vor, will sagen, Trump sagt, wenn ihr irgendwas gegen unsere amerikanischen Unternehmen macht mit eurer Regulierung, und das war ganz erkennbar in Richtung EU geschossen, dann ballern wir euch noch mehr Zölle auf als ohnehin schon. Das ist eine handfeste Drohung und eigentlich der einzige sinnvolle Ausgang ist jetzt nicht DSGVO nochmal härter zu machen, sondern dass wir in Europa eine digitale Souveränität eben auch in diesem Hyperscaler-Bereich erreichen.
Absolut. Ich gucke da schon länger drauf. Mich hat es tatsächlich gewundert, wie lange er gebraucht hat, um vielleicht auch zu verstehen, dass bei vielem, wo er momentan mit Zöllen gekleppert hat, Manufacturing, nicht falsch verstehen, Manufacturing ist halt wichtig, aber das, wo er ja global exportiert heute, ist Technologie. Und ich übertreibe mal, er importiert Waren aus China, wo wahrscheinlich die Marge einstellig Prozent ist, und exportiert Digitaltechnologie, wo die Marge hoch zweistellig Prozent ist. Kann man überlegen, was für eine Wirtschaft mehr Sinn macht. Und natürlich ist es aber ein Thema, wir sind heute und weltweit sind wir insbesondere von den drei großen amerikanischen Hyperscaler schon auch abhängig. Wir machen unseren täglichen Büroarbeitsplatz mit denen, wir packen unsere wichtigsten Applikationen drauf, wir haben Unternehmensdaten drauf, also das ist unglaublich integriert. Und natürlich haben die ein hohes Interesse dran, dass dieses Geschäft noch wächst. Und jetzt sagen wir Cloud, die Cloud-Transformation ist passiert, sie ist ja noch gar nicht passiert. Also es sind viele Unternehmen in der Cloud, aber es ist noch unglaublich viel Workload nicht in der Cloud. Und wir werden die nächsten 10 Jahre sehen, das wird alles dahin wandern, weil alles andere für die meisten Dinge keinen Sinn macht. Und natürlich ist das Interesse hoch zu sagen, das landet bei diesen drei Amerikanern mit diesen hohen zweistelligen Margenprozenten und dass wir da was tun müssen, ganz klar. Aber ich sehe es auch so, also es ist nicht die nächste härtere Regulierung, sondern es ist, glaube ich, ein intelligentes Schaffen des Ökosystems. Und wenn ich da mal auf staatliche Akteure guck, sehe ich da schon auch eine Verantwortung zu sagen, hey, auch staatliche Akteure sollten schauen, dass sie dann halt mal ihre Regeln so machen, dass sie eher dahin in der Ausschreibung gelangen, dass man einen europäischen Hersteller da auch mit reinnimmt, dass man auch schaut, wo sind relevante Teile des Ökosystems, weil auch das muss uns klar sein, Souveränität darf kein Technationalismus werden. Also ich glaube nicht dran, dass wir jetzt sagen, hier deutsche Cloud, deutsche Software, am besten noch deutsche Hardware, deutsche Chips, das werden wir gar nicht hinkriegen. Die Frage ist, wo ist die Relevanz und was können wir davon in eigene Hände nehmen?
So, nur noch deutsche Digitalprodukte ist so ein bisschen wie nur noch deutsche Bananen kaufen. Das wird schwierig in manchen Bereichen. Ja. Finde ich sehr, sehr richtig und wichtig, dass du das nochmal abgrenzt von Technationalismus. Ihr habt ja selber sogar eine große Google-Kooperation, aber eben nach bestimmten Prinzipien, die mit einer digitalen Souveränität vereinbar sind. Na, und das ist also wirklich absichtlich ein Aufruf, darüber nachzudenken, wie kann man digitale Souveränität herstellen, ohne so zu tun, als gäbe es nur Deutschland und Europa, weil das führt ins Nichts. Das ist ja auch erkennbar Quatsch.
Ich sehe immer so die zwei Extreme. Die einen, die sagen, geht ja eh nicht. Du musst da, also so dieses, kommst ja eh nicht dran vorbei. Es geht nur mit den dreien. Und das ist nicht die Wahrheit. Und genauso wenig ist die Wahrheit zu sagen, komm, lass uns jetzt alles andere wegmachen. Also wir müssen ja auch immer, Digitalisierung muss uns ja wettbewerbsfähig machen. Ich kann ja nicht sagen, es gibt halt in vielen Bereichen, ist amerikanische Software, ist aber auch Software aus anderen Teilen der Welt, die du brauchst. Dann lass uns doch eher darüber reden, wie können wir die vernünftig einsetzen? Wie können wir dafür sorgen, dass unsere Regeln, unsere Wertesysteme da funktionieren? Du hast die Google-Partnerschaft schon mal angesprochen. Das ist genauso ein Thema, wo wir gesagt haben, ja, komm in dem Workspace-Thema. Da gibt's Alternativen, aber das, was wir sehen für die Skala, in der wir als Gruppe unterwegs sind, da musst du auf einen der Amerikaner setzen. Aber dann lass uns mal mit denen diskutieren, wie wir es vielleicht schaffen, da Dinge zu machen, wie die Frage, wer hat den Schlüsselmaterial? Wie komme ich mit einem Exit-Szenario klar, wenn wir sagen, es geht doch nicht mehr? Also so diese Dinge vorzudenken. Und da haben wir technologisch dann auch Dinge mit denen zusammengebaut, um dann halt zu sagen, wir haben da ein Souveränitätslevel, wo wir uns wohlfühlen. Und das ist das Nächste. das ist auch nicht ein Absolutum, wo ich sage, Souveränität muss genauso stattfinden. Aber ich muss als Unternehmen, als Organisation mich damit beschäftigen, überlegen, was mache ich mit wem, mit welcher Kritikalität, mit welchen Geschäftsprozessen, mit welcher Abhängigkeit bin ich wo drin. Und dann hast du, glaube ich, da schon sehr viel erreicht.
Bernie, was ich regelmäßig sehe, ist ein, sagen wir mal, noch nicht ganz ausgereiftes Verständnis, dass früher oder später praktisch alle Geschäftsprozesse in die Cloud in Anführungszeichen müssen. Warum in Anführungszeichen? Weil natürlich emotionale Faktoren jetzt nicht völlig irrelevant sind. Ja, es gibt Leute, die sagen, also das darf auf gar keinen Fall in die Cloud. Was aber schon dahinter steht, ist ein Verständnis von Cloud. Das war sogar in der IT-Landschaft lange so ein Spruch irgendwie, es gibt keine Cloud, das sind nur die Computer anderer Leute. Ja, solche, so ein bisschen, hat man dann von EDV-Leitern gehört. Ja, EDV-Leiter ist bei mir so ein Schlüsselwort von Leuten, die im 20. Jahrhundert extrem wichtig waren, was IT angeht. Aber jetzt haben wir eine andere Epoche, eine andere Zeit, es ist vollkommen klar, neue Entwicklungen, auch eine bestimmte Form von Sicherheit kann eigentlich nur in der Cloud stattfinden.
Auch hier gilt das Thema Scale. Und wenn man große Infrastrukturen betreibt, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere große Kunden und vor allen Dingen für systemrelevante Kunden. Und wir sind systemrelevant zweimal. Wir sind der größte deutsche Food-Produzent. Wir sind also ein kritisches Unternehmen in diesem Kontext. Wir sind auch der größte europäische Retailer. Muss sichergestellt werden, dass wir die Bevölkerung in Europa auch versorgen können. Aus diesem Grund investieren wir in unsere Absicherung, in Cyber Defense, in Präventivmaßnahmen. Auch hier gilt das Thema Scale. Wenn wir es für viele gleich mitmachen können und die auch einen Teil mitbezahlen, ist logischerweise auch hier der Scale, der Scale-Effekt ein wesentlich größerer. Und umgekehrt können auch die vielen Kleinen daran partizipieren, an unserem Level der Sicherheit. Mhm. Das ist einfach ein logischer Faktor. Aus dem Grunde, glaube ich, ist das in der Tat alternativlos. Mhm. Ich habe viele Unternehmen gesehen, die eben alleine von den Ressourcen gar nicht genügend Menschen hätten, um 24/7 Cyber Defense selbst betreiben zu können, glauben aber, dass sie es tun, weil sie 2-3 Softwaren installiert haben, die manchmal eher schlecht als recht miteinander abgestimmt sind. Deswegen kann ich den Appell nur geben, dieses Thema immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und zu vergleichen, was kriegt man wo für welches Geld. Und oftmals ist es so, dass man das sogar günstiger bekommt als End-to-End-Service.
Was ich ganz spannend finde, ich betreibe regelmäßig so digitale Selbstbeobachtung. Ja, also ich schaue, wie fühle ich mich mit einer bestimmten digitalen Anwendung, wie wirkt das auf mich, wie verändert das auch meinen Alltag, mein Leben, meinen Beruf, versuche zu verstehen, wie das dann bei anderen Leuten wirken könnte. Und mit einer der ersten Momente, wo ich Cloud so in der Tiefe verstanden habe, das war wirklich emotional. Und zwar fotografiere ich seit relativ langer Zeit sehr gerne Tiere. Mhm. Ja, ich habe mir eine tolle Kamera gekauft und fotografiere dann irgendwie so vom kleinen Käfer bis zum großen Adler in der freien Wildbahn. Dann spaziere ich da so lang und mache Fotografien und super. Und natürlich kommen da, weil ich nicht besonders gut bin, unfassbar viele Fotos raus. Ja, ich muss einfach von so einem Käfer 87 Fotos machen, bis eins dabei ist, das auch nur halbwegs präsentabel ist. Ja, okay. Ich habe mich mit dieser Schwäche abgefunden. Aber das bedeutet automatisch, dass ich wahnsinnig viele Fotos habe und die möchte ich natürlich alle behalten. Es ist nichts wichtiger als das 37. unscharfe Foto von einem Käfer. Ganz am Anfang hatte ich das Gefühl der Sicherheit, die Fotos sind sicher, nur wenn ich das bei mir auf der Festplatte gespeichert hatte. Das war auf einer Speicherkarte, auf diesem Fotoapparat und dann musste ich das schnell auf den Computer rumziehen und dann auf meine externe Festplatte. Zu Hause habe ich gedacht, okay, jetzt sind die Fotos sicher. Alle 87 Fotos von diesem Käfer, das eine sogar fast scharf, sind sicher auf meiner Festplatte. Das hat sich mit der Zeit verschoben. Irgendwann war mein Gefühl, krass, die Fotos sind noch nicht sicher. Ich muss sie schnell in die Cloud schieben, weil nur auf der Cloud sind sie wirklich sicher. Eine Festplatte, also ich verliere regelmäßig Sachen. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, um nicht selber anfangen zu weinen. Aber ich verliere regelmäßig Sachen und manchmal fallen mir Festplatten runter und das finden Festplatten in der Regel nicht so gut. Nicht mal die Solid-Dingsbums-Festplatten. Also plötzlich hat sich bei mir im Gefühl was verschoben. Mein Gefühl der Sicherheit von Daten ist weggegangen von, ich habe es hier vor Ort. Ich hatte natürlich damals so ein Safe, ja, so ein extra Festplatten-Safe. Tierfotos müssen sehr, sehr sicher sein. Hin zu das Gefühl der Sicherheit, schnell in die Cloud, weil dann ist es wirklich sicher. Weil ich kann auf jedem Computer mit einem Zugang einfach Klick machen und mir die entsprechenden Daten runterladen. Diese Verschiebung, die hat bei mir so Ende der Nullerjahre stattgefunden. Weg Was ist sicher? Nicht, wenn ich die Daten kontrolliere, sondern wenn sie auf einer Cloud sind. Dieses Gefühl, das müssen wir, glaube ich, noch übersetzen. In so eine Business-Logik.
Ja, es kommt ja noch der Convenience-Faktor dazu. Wenn du eine sichere Cloud hast und einen sicheren Zugang, dann bist du auch in der Lage, das 37. Foto von deinem Käfer irgendwo in Timbuktu herunterzuladen oder dir anzugucken, auch ohne, dass du diese Festplatte dabei hast.
Gehört jetzt nicht zu meinen Top 10 Problemen, dass ich Käferfotos in Timbuktu runterladen wollte, aber ich verstehe, was du sagst. Wir sind allerdings...
Ich wollte kleinen Klickersdorf nicht sagen.
Ach so. Wir sind allerdings jetzt an der Grenze, wo diese Verschiebung emotional haben, die viele Leute tatsächlich noch nicht gemacht. Deswegen sagst du auch, wir sind mit der Cloud Revolution, mit der Cloud Transformation. Wir sind ja noch am Anfang. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Niveaus. Ein paar Firmen sind da schon weiter als andere. Aber ich würde gerne nochmal in Richtung der gerade laufenden, merken ja auch alle, gigantischen Transformation, laufend hier im Sinne von begonnen habend, gehen, die souveräne KI-Cloud. Wir sind jetzt gerade dabei rauszufinden, mit wechselndem Erfolg, wie künstliche Intelligenz die Wirtschaft, Wirtschaftsprozesse, Arbeitsprozesse, ganze Geschäftsmodelle verändert. Und das ist ein Punkt, dazu habt ihr sehr viel nachgedacht, Robin.
Ja, also auch wieder aus zwei Perspektiven, die Schwarzgruppe selber. Wir beschäftigen uns auch schon sehr lang mit KI, auch schon vor dem vermeintlichen Hype, den ja, sag ich mal, das ChatGPT-Modell ausgelöst hat, als, glaube ich, für jeden auf einmal klar war, huch, da ist es in meinem Browser und ich spreche mit dem so ähnlich wie ein Mensch und es kommt irgendwie relativ vernünftige Antworten raus. Aber KI ist für uns schon viel länger ein Thema. Und das ist wirklich in der Anwendung das, wo wir sagen, die Frage ist immer, wo kannst du Geschäftsprozesse beeinflussen? Und wir sagen tatsächlich, im Handel ist das Thema Automatisierung von Entscheidungen. Was sind Entscheidungen? Bestellungen, Warenflussthemen. Und da reden wir wirklich über 500 Millionen Entscheidungen, die KI bei uns trifft.
Jeden Tag.
Kann ich natürlich ganz leicht sagen, wir haben irgendwie 14.000 Filialen. In so einer Filiale muss jeden Tag unglaublich viel bestellt werden. Und das zu automatisieren, das klingt total einfach und banal, ist es aber gar nicht. Weil wenn du das falsch machst, hast du sofort ganz viel Abschriften oder hast halt den Artikel nicht, den der Kunde gern kaufen möchte. Mhm. Aber ich glaube, der Kern ist ja zu sagen, wo kann ich es als Unternehmen tun? Und ich glaube, das Spannende ist wahrscheinlich gar nicht der Assistant im Office. Und ich liebe es. Also ich würde ohne meinen Assistant hier im Office nicht mehr sein wollen. Aber tatsächlich zu sagen, in meinen Kernprozessen, wo kann ich automatisieren? Wo kann ich vielleicht Dinge auch tun, die ich vorher qua Skalierung gar nicht hätte können? Und tatsächlich, das ist die Anwendungsperspektive. In der Anwendungsperspektive ist immer das Thema, die macht dann Sinn, wenn ich sie mit meinen Daten machen kann. Also der generische Chatbot, der ist toll, aber spannend wird es ja dort, wo ich es mit meinem Wissen, meinen Informationen abmische. Und das ist, glaube ich, genau der Vektor, wo ich sage, da müssen wir in Europa eben einfach aufpassen, dass dieses Asset unserer Daten, und da haben wir hochschützenswerte Industrien auch, haben wir auch hochschützenswerte Daten unserer Bevölkerung, aus denen man, glaube ich, sehr spannende Dinge tun kann und zu sagen, wie wir das hinbekommen, die richtigen Modelle mit diesen Daten zusammenbringen. Da müssen wir in Europa ein Augenmerk drauflegen. Ist da jetzt schon der Weisheit letzter Schluss da, wie das technologisch funktioniert? Sicherlich nicht. Da wird viel experimentiert. Und da wieder zurückkommt auf Cloud. Cloud ist halt genau das Medium, in dem du experimentieren kannst. Also du musst nicht anfangen und sagen, grüß Gott, liebe Nvidia, stell mir mal einen Keller voll Material hin. Klammer auf, in den allermeisten Datacentern wirst du dann erstmal anfangen und sagen, hallo, liebe Stromverkabelung, weil ich auf einmal nicht mehr 10 oder 20 kW am Rack brauche, sondern 50, 60, 70 kW und keine Luftkühlung, sondern Wasserkühlung. Das sind ja Innovationsschritte, die du als Einzelner in der Geschwindigkeit gar nicht hinbekommst. Und dieses Ökosystem zu schaffen, ich glaube, da wirst du um Cloud herumkommen und dazu sagen, wir haben eine Alternative, das ist relevant.
Du hast gerade richtig angesprochen, man muss halt anfangen zu experimentieren.
Ja.
Das hängt damit zusammen, dass sogar absolute Fachleute im Bereich künstliche Intelligenz derzeit noch gar nicht sagen können, in welche Richtung das am Ende alles geht. Ne? Und wir reden hier zum Beispiel von Google. Ne? Es gibt eine wunderbare Anekdote. Google gehört sicherlich zu den Unternehmen, Bernie, das wirst du bestätigen, die sich mit am allerbesten auf den Wandel durch KI vorbereitet haben. Seit 2010 hat Google einen dreistelligen Milliardenbetrag investiert in künstliche Intelligenz. Ja, im letzten Oktober 2024, da wurden mehrere Leute mit einem Nobelpreis ausgezeichnet, die über 10 Jahre bei Google KI in verschiedenen Abteilungen gearbeitet haben, zum Beispiel bei DeepMind oder auch Geoffrey Hinton, der lange bei Google war. Und Google hat schon sehr früh erkannt, KI ist absolut essentiell. Es gibt ein tolles Zitat von Sundar Pichai von 2018, wo er gesagt hat, künstliche Intelligenz ist wichtiger als Strom, als Elektrizität oder sogar das Feuer für die Zivilisation. Ja, okay, ist ein bisschen groß, ja, würde sogar ich als KI-Optimist sagen. Ha? Und Trotzdem, obwohl sich Google so unfassbar gut vorbereitet hat, wird halt Ende November 2022 ChatGPT vorgestellt. Und innerhalb weniger Tage sieht sich Google gezwungen, Alarmstufe Rot auszurufen. Das ist wirklich passiert bei Google Ende 2022, weil sie gemerkt haben, krass, hier ist etwas entstanden, das haben wir nicht vorhergesehen. Und die Lehre daraus ist, du kannst dich so gut vorbereiten, wie du möchtest, du wirst trotzdem unter Umständen überrascht durch diesen KI-Wandel.
Das ist ein super Beispiel. Und ich glaube, was ich so beobachtet habe in der Vergangenheit, ist schon besser geworden, aber was ich in der Vergangenheit gesehen habe, ist das, was der Robin erst einmal beschrieben hatte mit der Einführung von Cloud hier in der Schwarzgruppe. Nö, das machen wir erstmal nicht. Und ich glaube einfach, dass das KI oder generative KI tatsächlich einer der größten Gamechanger überhaupt ist. Mhm. Und ich vergleiche das so gerne mit der Dampfmaschine. Ja, sagt jeder, okay, klasse. Aber was unterscheidet Dampfmaschine zur KI oder generative KI?
Beide können mega. Dampf plaudern.
Beide waren mega Gamechanger. Aber der Time to Market ist ein anderer. Mhm. Und das, was du gerade beschrieben hast, dass auf einmal ein Unternehmen, was wesentlich kleiner ist, wesentlich weniger Ressourcen hatte, auf einmal eine ganz große Google, und ich war genau zu diesem Zeitpunkt da, eine ganz große Google angreifen kann, ins Markt treffen kann. Mhm. Das kann auch unseren Unternehmen tagtäglich, die einfach sagen, oh, da warten wir mal ab und schauen mal. Weil der Unterschied ist nämlich, egal wo du bist auf der Welt, auch Timbuktu, auch wenn es dich nicht interessiert, aber wenn du einen Internetanschluss hast und Zugang zu einem dieser leistungsfähigen Rechenzentren mit KI, kannst du von heute auf morgen einen Impact haben. Und bei der Dampfmaschine musstest du erstmal bestellen, ein halbes Jahr, ein Jahr installieren, bis der erste Output kam. Und wir als Industrieunternehmen müssen einfach schauen, wie können wir und wie stellen wir sicher, dass wir diesen Vorsprung, den wir jetzt wenigstens in Teilen hatten oder noch haben, dass wir diesen Vorsprung verteidigen und nicht verlieren. Auch durch künstliche Intelligenz und vor allen Dingen generative KI.
Ja. Und ich finde in dem Google-Beispiel eins ja noch super spannend. Die Technik, die ChatGPT nutzt, die wissenschaftliche Basis, also das Transformer-Thema, das ist ein Paper, das hat Google geschrieben. Dieses berühmte Attention is all you need Paper, das ist komplett von Google geschrieben. Das heißt, und das ist für mich die Analogie, das heißt am Ende des Tages, es geht nicht darum, die theoretischen Grundlagen besser zu können, es geht darum, die Anwendung hinzubekommen. Und das ist das, was ChatGPT gemacht hat. Die haben auf einmal das in diesem Paper beschriebene Pattern genommen und haben was gebaut, wo auf einmal jeder gesagt hat, oha.
Ja.
Und das ist das aber, und das ist Risiko und Chance, weil ich glaube, die Chance ist einfach, du musst jetzt nicht das bessere LLM haben. Du musst nicht die Leute haben, die ein besseres ChatGPT, ein besseres Gemini bauen können, aber du musst dir überlegen, wie kannst du denn in der Anwendung dich differenzieren und was sind denn die Use Cases? Und dann eben aufpassen, dass du nicht mit deinen Use Cases versehentlich vielleicht jemanden enablest, dein Geschäft kaputt zu machen, weil du dem bereitwillig deine Daten gegeben hast, auf denen deine Differenzierung vielleicht noch beruht.
Ja. Für diejenigen, die jetzt daran anknüpfen, vielleicht das Wissen um große Sprachenmodelle noch mal ein bisschen vertiefen wollen. Wir haben in unserer Sendung, in unserer Folge, in diesem Podcast, wie funktioniert eigentlich ChatGPT, einen eigenen Track ein paar Minuten lang nur dieses Paper beschrieben. Attention is all you need von den berühmten Google 8. Also wer da noch mal ein bisschen reingucken möchte, kann das dort auch im Podcast vertiefen. Was uns aber direkt dazu führt, zu dieser Mischung aus Infrastruktur und KI-Anwendung, ganz konkret, habt ihr eine große Kooperation mit Aleph Alpha, Bernie?
In der Tat. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir in Aleph Alpha auch aktiv investiert haben, wie viele andere Unternehmen auch, neben SAP, Bosch und viele weitere. Wir glauben an Aleph Alpha, wir glauben auch an die Kompetenz und wir glauben auch daran, dass wir aus Deutschland, aber auch in Europa genau diese Kompetenzen haben und auch weiterhin aufbauen können. Aleph Alpha, Black Forest AI, Mistral und so weiter. Ich glaube, wenn wir diese DeepL, wenn wir diese Stärken, die wir haben, auch heute in Europa, wenn wir uns diesen bewusst sind und diese auch leveragen, verfügbar machen in Europa, dann brauchen wir nicht jedes Mal irgendwo außerhalb, entweder nach Osten oder nach Westen zu gehen, um all das dort zu utilisieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, du hast eben gesprochen, Mensch, was sind denn die Mehrwerte? Und zum Glück ist es so, dass wir heute DSGVO und andere Regularien haben und die natürlich auch unsere Werte darstellen. Und diese Werte können wir auch mit Hilfe von Aleph Alpha und anderen Technologien unseren Kunden, die genau diese Werte in diesen Gesetzen abbilden müssen, in die Tat umsetzen.
Der Hebel, der vielleicht interessant ist, der findet sich ganz gut wieder in einer Meldung von Anfang August 2025, ist ein paar Tage alt. Da hat OpenAI beschlossen, Sam Altman tritt vor die Weltpresse und beschließt so, wir machen eine Entscheidung aus 2024 rückgängig, denn OpenAI wird nicht länger ChatGPT-Konversationen durch Google indexieren lassen. Das wussten viele Leute gar nicht, ich würde sogar sagen, die allermeisten Leute wussten das nicht. Aber es gab mehrmals ein gewisses Stirnrunzeln in der Öffentlichkeit, als man angefangen hat, nach irgendwas zu googeln und plötzlich sieht man, wow, da sind ja ChatGPT-Konversationen von irgendwelchen Menschen online googelbar. So ein gewisses Überraschungsmoment würde ich da rein. Das ist auch eine, also die haben es jetzt beendet, aber das heißt nicht, dass es vorher stattgefunden hat. Und natürlich ist das kein Experiment, wo OpenAI gesagt hat, übrigens, das machen wir jetzt, alle einmal hier hören, irgendwie so ein Störer auf der Website vorne drauf, sondern das haben sie einfach so eingeführt als Feature. Das muss man nicht alles schlecht finden. Ja, ich möchte das nicht generell verdammen. Es hat schon einen gewissen Sinn, dass man bestimmte Dinge vielleicht auch mal googeln kann. Aber, dass man das, was man intimst denkbar mit ChatGPT bespricht, irgendwann auf Google wiederfindet oder dass es irgendjemand googeln kann, ist jetzt ein Szenario, das sage ich, das ist persönlich nicht so geil. Wenn das passieren würde mit so, sagen wir mal, Daten aus der öffentlichen Verwaltung, dann würde ich schon sagen, es ist eine Katastrophe. Und das sind so die Ansätze, wo wir dann wieder über digitale Souveränität und KI anders nachdenken müssen.
Also ich glaube, das ist die eine Dimension, und wo ich sage, da ist natürlich zu sagen, ich fahre die KI-Prozesse in solchen Bereichen, die sehr schützenswert sind, einfach in einer geschützten Umgebung, wo ich sage, ich kann das ausschließen. Und ich sage mal, fairerweise, OpenAI, du hattest immer die Option, dass das nicht bei dir, dass dein Chat nicht indiziert wurde. Das lag immer dran, hast du geteilt oder nicht. Aber das weiß ja keiner. Und du willst ja bei diesen Daten auch sicherstellen, dass nicht durch ein Versehen des Anwenders das Zeugs in die Öffentlichkeit kommt. Das Zweite, und das ist auch ein Thema bei Aleph Alpha, ist das Thema Explainability. Also die Frage zu verstehen, warum kommt KI zu einer gewissen Entscheidung? Und das ist, sag ich mal, bei meiner Home-Use von irgendwie ChatGPT und Gemini wahrscheinlich relativ egal. Und wenn das mal 20% daneben liegt, ist das wahrscheinlich auch egal. Aber wenn es halt um Frage von staatlichem Handeln geht, dass ich sage, ich will Prozesse automatisieren, wo am Ende des Tages Entscheidungen drin stehen, bekommt ein Bürger eine bestimmte Unterstützung oder bekommt er sie nicht, dann ist ja die Frage, kann ich nachvollziehen, warum die KI dazu gelangt, extrem wichtig. Und das ist dieses Thema Explainability, wo man auch sagen, da ist natürlich eine Stärke von Aleph Alpha zu sagen, in diesem Ökosystem erklärbar zu machen, warum kommt es denn dazu? Und das sind so Aspekte, auch das hat das mit Souveränität zu tun, jetzt nicht blind verlassen müssen, sondern zu sagen, ich kann es nachvollziehen. Und das sind schon Themen, die werden mit KI deutlich komplexer, weil es halt kein deterministisches System ist, wo ich sage, ich habe einen Algorithmus geschrieben, der addiert, subtrahiert, multipliziert, sondern tatsächlich ja mit extrem vielen Parametern trainierte Modelle sind, wo ich eben das Verhalten nicht vorhersehen kann.
Ja, Bernie, wenn wir von digitaler Souveränität und Cloud sprechen, dann geht es ja nicht nur um wirtschaftliche Prozesse, sondern du hast Werte schon angesprochen, manchmal einfach auch um etwas viel Größeres. Ja, ich glaube, dass wenn wir die Hyperscaler, die überraschend stark unter der Fuchtel von Trump stehen, von Donald Trump, dem US-Präsidenten, dass wenn man in diese Richtung denkt, dass plötzlich sowas wie Pressefreiheit und Cloud Computing viel enger beieinander sind, als man denken könnte.
Ich halte mich grundsätzlich zurück zu den Themen, die Herr Trump so treibt. Aber ich stelle mich natürlich den Herausforderungen von unseren Kunden. Und einer unserer Kunden ist SWR. SWR ist natürlich einer, der maßgeblich davon betroffen ist. SWR ist auch einer, der auch Cloud-Services schon nutzt, auch internationaler Art und Weise. Und ich glaube, dieses Umdenken hat stattgefunden. Dieses Umdenken, auch in diesem Kontext, was bedeutet das, wenn? Mhm. Wenn True Social mehr und mehr Fahrt aufnimmt, was bedeutet das, wenn die KI gefüttert wird mit Daten, die es die Pressefreiheit sozusagen wesentlich erschwert. Ja. Aus dem Grunde gibt es dort ein massives Umdenken und wir sind wahnsinnig stolz, dass nicht nur SWR, sondern eine Unit von europäischen Podcastern den Weg in die Stackit Cloud, in die Stackit Kooperation gefunden hat, weil sie hier genau das finden, was sie suchen. Eine souveräne Plattform, wo kein Einfluss genommen wird und wo sie die absolute Souveränität haben, zu entscheiden, was bringen sie da drauf auf die Plattform, wie wird das verarbeitet und wann entscheiden sie, dass sie auch wieder raus wollen.
Ja, man könnte jetzt natürlich denken, hä, aber was hat jetzt Trump mit dem SWR zu tun und überhaupt öffentlich-rechtlichem Rundfunk? Kennt er ja nicht mal, kennt er wahrscheinlich auch nicht. Aber man kann schon heute sehen, und das ist tatsächlich so passiert, dass von der amerikanischen Regierung Druck ausgeübt wird auf die Hyperscaler. Ganz konkret war das Microsoft. Es gibt einen Mann namens Karim Ahmad Khan, der war der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs. Unabhängig davon, wie man sein Treiben bewertet, hatte er bei Microsoft einen Mail-Account, der auf Druck von Donald Trump abgeschaltet worden ist. Ja, und das bei so einer Institution wie dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Was bedeutet das konkret? Das heißt, dass wir schon Präzedenzfälle dafür haben, dass die amerikanische Regierung über die Macht der Hyperscaler reinregiert in politische Entscheidungen. Und natürlich, man kennt Donald Trump jetzt nicht gerade als großen Freund der Pressefreiheit, in solche medialen Entscheidungen. Stichwort Your Fake News. Das heißt also, sowas wie eine europäisch digital souveräne Cloud in dem Kontext von Medien, in dem Kontext vom SWR, dem Südwestdeutschen Rundfunk, von der ARD insgesamt zu betrachten, ist wahrscheinlich gar nicht ganz falsch, bevor man aufwacht und denkt, okay, diesen Film über Donald Trump, den zufälligerweise schafft die Cloud dann doch nicht auszuliefern. Wahnsinnig ärgerlich. Das ist aber jetzt Unglück.
Ich setze einen drauf. Es war nicht nur die Situation mit Herrn Khan, es war auch die Auseinandersetzung mit Herrn Zelensky im Oval Office, was dazu geführt hat, dass kurzfristig Starlink nicht mehr zur Verfügung stand in der Ukraine und auch ein Service für ein Geo-Positioning-System nicht mehr zur Verfügung stand. Und, du hast es eben angesprochen, auch den Einfluss, den man gerade nimmt mit weiteren Zöllen auf unsere Digitalgesetzgebung in Europa, bis hin zu diesen Menschen, die diese verantworten, dass sie halt eben keine Visa mehr für Einreise in die USA bekommen sollen und so weiter. Kann man denken, wie man will, ist nicht mein Ding, ist nicht mein Geschmack, kann man aber so machen offensichtlich. Mhm. Aber viel wichtiger ist das Subtile. Das Subtile ist, wie werden diese Modelle trainiert? Modelle werden trainiert mit Daten. Und wenn diese Daten nun mal so sind, wie sie eingefüttert werden, dann wird man, wenn man sie befragt, auch genau diese Antworten bekommen. Ja, das ist das Thema Explainability. Und ich möchte einfach sicherstellen und auch unsere Kunden, wie zum Beispiel SWR, ARD und andere, auch in Österreich einige, die möchten einfach sicherstellen, dass das nicht subtil beeinflusst wird. Und aus dem Grunde bieten wir Ihnen hier eine souveräne Plattform, wo wir auf jeden Fall die Hand drauf haben, um sicherzustellen, dass da kein Einfluss genommen wird.
Ich möchte von diesem Freiheitsaspekt der Souveränität nochmal ganz kurz zurück abbiegen über einen Begriff, der häufig fällt, der häufig genannt wird bei dieser Frage, wie können wir denn diese große Transformation, die vor uns steht, sinnvoll in Europa bewerkstelligen. Das ist der Begriff Gigafactory. Ja, also Gigafactory hört sich ein bisschen absurd an aus meiner Sicht, weil das Mega reicht nicht mehr, Super ist schon lange zu klein und jetzt brauchen wir also Giga. Aber was genau ist denn eine Gigafactory und warum ist die so wichtig, dass sie sogar, kann man sich gar nicht vorstellen, bei der gegenwärtigen Bundesregierung in den Koalitionsvertrag reingeschrieben worden ist und sogar mit, sagen wir mal, einigen namhaften Summen dahinter, wo man merkt, okay, die meinst du ja schon auch ernst auf eine Art. Was ist denn Gigafactory und was habt ihr damit zu tun?
Also Gigafactory, ich fange mal an mit den Eckdaten, die vorgegeben wurden. Die Gigafactory ist ein Rechenzentrumskomplex, möglichst hoch ausfallsicher, der die Grundlage darstellen soll, damit man künstliche Intelligenz, generative KI den Bürgern in Europa und den Unternehmen in Europa zur Verfügung stellen kann. Dieser sollen etwa 4 bis 5 Gigafactories in Europa verteilt gebaut werden. Ist also keine reine Initiative der Bundesregierung, sondern es ist im Kontext der EU. Hierzu haben wir uns natürlich auch beworben. In den Gigafactories wird, der Römer hat es eben gesagt, der Gamechanger ist nicht mehr der Platz, sondern für die Anzahl der Racks, sondern der Gamechanger ist Strom. Mhm. Ja, also man sieht das, wir haben in Lübbenau ca. 200 Megawatt am Start. Die Gigafactory, die jetzt ausgeschrieben wurden, sollen mindestens 150 haben. Also von daher haben wir schon gut vorgelegt. Aber Strom ist in der Tat hier in Deutschland der limitierende Faktor. Wichtig ist natürlich auch in dieser gesamten geopolitischen Entwicklung, auch in Europa, so dass man halt eben sagt, hey, wir wollen als Industrienation logischerweise die Grundlage legen, damit wir den bestmöglichen Nutzen davon generieren können. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist damit, sich natürlich auch unabhängig zu machen von den großen anderen Playern. Wir sehen, also wir sind unglaublich stolz, dass wir mittlerweile über 110 Unternehmen, namhafte Unternehmen inklusive SAP, Siemens, Bosch und so weiter in unserem Konsortium haben, die sich uns angeschlossen haben, die glauben, dass wir das beste Konzept haben. Aber wir arbeiten natürlich auch mit den anderen Konsortialführern zusammen, um zu schauen, was ist das beste Modell für Deutschland. Mhm. Ja, für Deutschland und dann natürlich auch für Europa, weil auch Nachbarstaaten schon gesagt haben, sie würden sich gerne uns anschließen und unsere Services hier konsumieren. Und hier spielen wir natürlich eine große Rolle, weil die Gigafactory ist erst einmal eine riesige Infrastruktur. Bei uns in Lübbenau reden wir von 6 Blöcken, die jeweils so groß sind wie ein Fußballfeld. 3 Stockwerke, ja, da kann man schon einige Racks unterbringen. Mhm. Aber damit nicht genug. Wir wollen ja nicht nur die Anliegerorte damit versorgen mit Wärme im Winter, sondern wir wollen damit ja was auch generieren. Und deswegen braucht man halt eben auch eine Cloud-Software. Das ist unsere Aufgabe, die wir sehen, die wir hier bereitstellen und dann natürlich auch Software on top, die der Kunde 1:1 konsumieren kann.
Ja, ich habe gerade einen wahnsinnig gemeinen, richtig hinterhältigen Trick von Podcastern angewendet. Ich habe dich nämlich eine Frage gefragt, wo ich die Antwort eigentlich schon kannte. Was ist eine Gigafactory? Das habe ich heimlich vorher einfach recherchiert. Um das nochmal plastisch zu machen, du hast gerade beschrieben, was jetzt so technisch eine Gigafactory bedeutet und die Relevanz auch im europäischen Kontext gezeigt. Und jetzt kann man natürlich fragen, was ganz genau macht denn am Ende die Gigafactory und warum ist es so wichtig, dass sie so cloud-based ist?
Keiner weiß genau, wie KI in einem Jahr, in 2 Jahren, in 3 Jahren funktioniert. Ich glaube, das Thema Gigafactory, man muss einmal sehen, das, was darüber gesprochen wird, sind die Datacenter, sind die enormen Mengen an GPU-Kapazität, also an Kapazität für das Rechnen von AI, die da reingehen. Damit auch einhergehen die großen Stromverbräuche, deswegen auch die Analogie Gigafactory. Aber spannend würde dann die Frage, wie bekommen wir das in Usage? Und das war glaube ich, ein Kernthema und auch dieser Wettbewerb der EU zielt eigentlich drin zu sagen, du musst nicht nur sagen, wie du es die Factory baust, du musst sagen, wie du es eigentlich schaffst, daraus valide Businessmodelle zu machen. Wie schaffst du ein Ökosystem damit ans Leben zu bringen? Und das wird in der Anwendung passieren. Und ich glaube, wir werden schon auch dort Dinge sehen, die so ein Stück weit konvergieren. Du wirst in der Gigafactory wahrscheinlich sehr stark die Grundlagenarbeit dafür leisten. Du wirst diese enormen Datenvolumina aus Fabriken da reinpacken, wirst Modelle trainieren, wirst Modelle feintunen, wirst Applikationen erzeugen, die dann möglicherweise auf einer ganz normalen Cloud-Infrastruktur oder möglicherweise auch in einem Werk in so Edge-Computing-Szenarien, weil das ist was, wo ich sage, das Zusammengehen, was läuft irgendwo im Werk, weil es vielleicht Low Latency dran sein muss. Was läuft dann auf so einer Gigafactory? Ich glaube, da brauchen wir noch Konzepte, da sind Konzepte da. Aber das ist auch noch nicht komplett zu Ende gedacht, wie das funktionieren kann. Und ich glaube, da ist aber eine große Chance. Und ich glaube, das Thema Gigafactory, wenn wir das gut spielen in Europa, wird einfach dazu führen, dass wir eben die relevanten Teile dieser Wertschöpfung, die oberhalb passieren, also hart gesprochen, das Gebäude bauen, die Server einbauen und da Strom anschließen, das ist nicht einfach, aber das ist nicht der Teil, wo ich sage, da passiert die spannende Wertschöpfung. Aber dass diese spannende Wertschöpfung halt bei uns auch passiert und dass wir nicht sagen, ja gut, wenn dann halt deine Produktionsprozesse optimieren willst, musst du halt mal ein Jahr deiner Daten zu einem Amerikaner hochladen und der gibt das Ergebnis zurück, Klammer auf, oder auch nicht.
Ja. Ich denke mal drüber hinaus, ist natürlich auch die Grundlage, dass wir die Digitalisierung im Staat forcieren, die heute noch nicht auf dem Level ist, den wir wirklich angestrebt haben.
Ja, ist mir bekannt, habe ich schon mal gesehen.
Das ist okay. Aber ich glaube, es bedeutet auch die Emanzipation der kritischen Infrastruktur. Mhm. Wenn wir heute mal schauen, wer betreibt Starlink? Und wie wichtig ist das? Wie kann man geostatische Satelliten bestmöglich positionieren? Wie stellen wir sicher, dass wir ein Kommunikationsnetzwerk haben, was uns eine souveräne Plattform zur Verfügung stellt? Was passiert, wenn jemand das GPS abstellt oder es stört? Ja? Was sind unsere Alternativen dort? Wie können wir uns in Deutschland und in Europa besser verteidigen? Und deswegen glaube ich, ist das ein sehr, sehr, sehr smarter Move der EU gewesen, zu sagen, das müssen wir in einem Konstrukt, wo wir zwar einzelne Länder dann diese Infrastrukturen aufbauen lassen, aber dann am Ende des Tages möglichst vernetzt arbeiten lassen, damit wir auch uns hier ein Stück weit emanzipieren.
Ja. Irgendwie kann man es ja zusammenfassen, als Gigafactory ist halt quasi dann der Ort, wo Cloud tatsächlich passiert. Ja, also da gibt so den Touchdown von der Cloud auf den Boden, da fällt die Wolke so runter, bumm, und da ist sie dann halt, Lübbenau zum Beispiel. Das ist also Gigafactory. Ich möchte ganz zum Schluss auf der Zielgeraden unseres Podcasts nochmal einbiegen auf Cloud, auf die Wahrnehmung von Cloud und vielleicht mit zwei Zitaten schließen, die ein bisschen entgegengesetzt sind. Das eine ist fast 30 Jahre alt von Steve Jobs. Wer kennt ihn nicht? 1997 sagt Steve Jobs schon, da war Cloud noch gar nicht erfunden. Ich weiß jetzt, wie 1000 Leute widersprechen, aber ich kann es so ausdrücken. 1997 sagt Steve Jobs, ich brauche keine Harddisk in meinem Computer, wenn ich den Server schnell erreichen kann. Und sagt danach noch, wie uralt plötzlich nicht connectete Computer oder irgendwelche digitalen Geräte werden. Weil diese ganz ursprüngliche Vision, kam übrigens mal von Sun Computer, dass man sagt, the network is the computer. Die ursprüngliche Version eigentlich den zentralen Fortschritt ausmacht. Das heißt, Steve Jobs, der große Apple-Visionär, hat 1997 im Prinzip schon gesagt, Cloud ist die Zukunft und auch überhaupt erst die Grundlage für die Zukunft. Und dann dagegen halten jemanden, der seit sehr langer Zeit, mindestens 10 Jahre, immer in der Top 10 der reichsten Menschen der Welt ist. Weil er auch, muss man ehrlicherweise sagen, sehr viel für die digitale Sphäre geleistet hat. Larry Ellison nämlich, der Gründer von Oracle. Absurderweise hat noch 2008, also über 10 Jahre nach diesem Steve Jobs-Zitat, Larry Ellison die Cloud, Zitat, als kompletten Müll bezeichnet. Ja, also 2008, da haben andere schon angefangen, richtig AWS 2 Jahre vorher gegründet, irgendwie auf der Cloud Strecke zu machen. Und das ist deswegen so lustig, weil Larry Ellison immer noch lebt, zu den 3 reichsten Menschen der Welt gehört inzwischen und diesen Aufstieg vor allem der Cloud zu verdanken hat. Denn Oracle ist tatsächlich einer der Anbieter von Cloud-Produkten, die eine unfassbare Summe Geldes gemacht haben mit diesem KI Hype, der gerade überall ist. Das ist ja so ein Hype mit Substanz.
Ja, das würde ich ein bisschen anders sehen.
Ja, das ist...
Also ich sehe das...
Sie ist gerne anders, aber...
Also du hast ja recht. Faktisch hast du recht, er ist einer der reichsten Menschen, aber er ist nicht durch den KI-Hype reich geworden. Ich glaube, es ist eher durch seine Geschäftspolitik, wie er das mit seinen Datenbanken gemacht hat. Und er hat sich ja besonnen. Er ist ja jetzt voll eingeschwungen auf das Thema KI-Cloud oder Cloud an sich und KI-Cloud dann danach. Aber das Geld damit verdient aus meiner Sicht eher in US-amerikanischen Märkten und auch anderen, die ihm sehr nahe sind. Und in den anderen Märkten hat er nach wie vor die Geschäftspolitik maßgeblich seinen Profit aus den lokal installierten Oracle-Datenbanken und anderen Software der Oracle.
Also vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, vielleicht können wir eine Synthese aus unseren beiden Haltungen generieren. Larry Ellison, ob er jetzt mit Oracle Cloud im KI-Bereich Geld verdient hat oder nicht. Larry Ellison hat Stand Juli 2025 286,8 Milliarden Dollar privates Vermögen. Man muss sich jetzt um ihn nicht so große Sorgen machen, würde ich jetzt. Wäre jetzt mal eine persönliche Einschätzung. Ob er jetzt
wir uneingeschränkt einer
Meinung. Okay, ich verstehe. Ich habe das deswegen als Abschluss gewählt, weil es so als Vorlage für euch dienen soll. Es gibt offenbar eine ganze Reihe von unterschiedlichen Haltungen, die hochinformierte Personen haben können zu diesen Themen. Und das ist auch völlig natürlich. Wir haben gesehen, wie sehr Google überrascht werden kann von etwas, an dem sie seit 15 Jahren aktiv mitbauen, ganz vorne mit dabei sind. Wir haben gesehen, wie Leute, die heute davon profitieren, noch vor 15 Jahren gesagt haben, das ist kompletter Müll. Wir haben eben auch gesehen, wie manche schon sehr, sehr früh erahnt haben, in welche Richtung es geht. Was ist denn abschließend so als Ausblick von euch beiden jeweils die Haltung, in welche Richtung geht es? Was bedeutet Cloud in 5 Jahren, in 10 Jahren? Nicht nur für euch, nicht nur für die Gesellschaft, sondern eben natürlich auch für Stackit.
Ich denke, dass Cloud und so wie wir es sehen und wie es sich weiterentwickeln wird, nach wie vor auch für die nächsten 10 Jahre die Grundlage darstellen wird. Und ich glaube, dass es für Europa, wenigstens für mich, das Thema digitale Souveränität ist und darf nicht verhandelbar sein. Das wäre aus meiner Sicht wenigstens der Teil für Europa.
Ich sehe es wenig überraschend gar nicht ganz anders. Ich sehe einen Trend im Markt, und ich meine, wie immer in IT, wer heute sagt, er weiß es in 5 Jahren, ist, wenn er recht hatte, hat er Glück gehabt, wenn nicht, nicht. Und Larry Ellison ist für mich ein gutes Beispiel. Der hat 2008 ein tolles Geschäftsmodell gehabt mit Wartung für Datenbanken mit einer Marge von über 90%. Da maßen sich die 50%, die AWS hat, schon ganz schön ärmlich an, hat aber genau erkannt, dass das Geschäftsmodell nicht mehr tragt, und ist da eingegangen und hat sich verändert. Und ich glaube tatsächlich, dass das Thema Cloud als die Infrastruktur, das wird das A und O weiter sein. Ich glaube tatsächlich, dass wir da noch unglaublich Wachstum erleben werden, weil es einfach wenig Sinn macht an vielen Ecken, dass das klassische Geschäft um Biegen und Brechen zu erhalten. Was ich glaube, ist, dass dieses Thema Multicloud, und das spielt immer mal wieder, man hört es so, Unternehmen machen Multicloud-Strategien, also eine Strategie, wo ich nicht sage, ich gehe in einen dieser Cloud-Anbieter rein. Viele Unternehmen, wir auch, haben gesagt, wir nehmen einen. Oft war es der Best Buddy, der irgendwie eh schon da war mit irgendeinem anderen Produkt. In diese Cloud-Plattform ist man gegangen, hat dort sehr nativ die Services benutzt und hat dann gemerkt, oh, da kommt man aber ganz schön schwer wieder raus, weil ich beispielsweise native APIs der Datenbanken benutzt habe. Und ich glaube, was wir sehen werden, ist, dass Unternehmen mehrere Cloud-Anbieter haben werden, dass sie sehr informiert entscheiden können, was sie mit wem machen. Und ich glaube auch, dass sich das weiter durchziehen wird in den SaaS-Layer, also SaaS-Software-as-a-Service, wo ich ja sage, dass das typische Modell, wie wir viele Software künftig konsumieren werden, ist SaaS. Und da sehe ich einen ganz starken Trend, dass die SaaS-Provider auch sagen, du lieber Kunde, entscheidest, welche Cloud. Also dass SaaS-Anbieter weggehen aus diesem krassen Login, und da haben wir viele heute, die sagen, ich komme halt aus einer AWS, dann laufe ich in einer AWS, ich habe mit einer Azure angefangen, also laufe ich in Azure. Und ich sehe bei den ganz großen gerade überall Projekte, die sagen, ich gehe mal mindestens auf einen zweiten. Was aber auch bedeutet, die entwickeln diese Flexibilität, losgelöst von dem Infrastrukturlayer zu sein, weil einfach der Demand da ist, weil Unternehmen sagen, weil Organisationen sagen, hey, ich möchte es halt mit ABC machen, weil da vertraue ich, da habe ich vielleicht auch andere Daten schon liegen, da kann ich integrierte Modelle fahren. Und ich glaube, das werden wir ganz, ganz stark sehen, dass dieses Infrastrukturhafte von Cloud im Sinne einer Universalität und einer Fähigkeit, mit verschiedenen das zu tun, wie es ja bei einer Straße, die auch Infrastruktur auch machen kann, da kann ich einen Mercedes und einen BMW drauf fahren. Das glaube ich, wird weitergehen. Wir werden da mehr Standards sehen, wir werden mehr Offenheit dort sehen. Das ist so meine Prognose. Und das ist auch das, wo wir dafür stehen, wo ich sage, nach vorne genau diese Offenheit dann auch zu haben als Anbieter.
Lieber Robin, lieber Bernie, danke für dieses super interessante Gespräch, das irgendwie angefangen hat mit der Cloud, das dann irgendwie zwischen KI und Souveränität, Hyperscaling und Geschäftsmodelle bis rein in Aspekte, von denen man gar nicht sagen würde, dass sie mit Cloud zu tun haben, reingereicht hat. Ich danke euch, dass ihr da wart, und hoffe, dass wir uns demnächst wieder mal in diesem Podcast hören. Vielleicht dann zu einem ganz spezifischen KI- und Cloud-Thema, und dann senden wir einfach aus einer Gigafactory, wie wir das denn.
Klingt gut.
Das hört sich sehr gut an.
Das KI-Tool der Woche ist heute LM Studio. Die kostenlose Software eignet sich als künstliche Intelligenz für Privatnutzer, die volle Kontrolle über die eigenen Daten und Prompts behalten wollen. Dazu muss man wissen, professionelle KI-Lösungen in der Cloud sind mit Abstand leistungsfähiger. LM Studio funktioniert dabei nur als kleine KI für den Hausgebrauch. Aber das immerhin sogar offline, falls man sich im wackeligen WLAN einer Bahnreise befindet. Wer sich die Software für Windows, macOS oder Linux von lmstudio.ai herunterlädt, erhält zunächst nur ein Gerüst KI. Das eigentliche Sprachmodell selbst muss man dann zusätzlich während der ersten Installation herunterladen. LM Studio kümmert sich anschließend darum, das Modell mit einem Eingabefenster zu verdrahten. Dabei sind nur Modelle zugänglich, die als Open Source veröffentlicht wurden, also frei zugänglich sind. Dazu gehören zum Beispiel Llama von Facebook-Konzern Meta, das französische Modell Mistral, DeepSeek R1 aus China oder Gemma von Google. Auch von OpenAI gibt es seit kurzem 2 frei zugängliche Modelle, namens GPT-OSS. Diese Modelle verkörpern nicht die Speerspitze der aktuellen KI-Maschinen, wie zum Beispiel GPT-5 von OpenAI oder Gemini von Google. Bei der Antwortqualität in einzelnen Chats muss man also Abstriche machen. Wer aber besonderen Wert auf Datensouveränität legt, findet mit LM Studio zumindest eine kleinere private KI für den eigenen Rechner. Der muss dabei allerdings gestiegene Anforderungen erfüllen. Unter 32 GB RAM-Speicher wird es schwierig, kleine geeignete Sprachmodelle zu finden. LM Studio filtert die angebotenen Modelle auf Wunsch auf ihre Eignung fürs Gerät. Das ist anfangs in der Oberfläche von LM Studio etwas verwirrend. Neben dem gewünschten Modell muss man sich für einen KI-Programmierer entscheiden, der das Open-Source-Modell vorbereitet und zum Beispiel auf der Plattform Hugging Face zum Herunterladen angeboten hat. Die Modelle tragen dann so merkwürdige Namen wie OpenAI, GPT, OSS, 20B, Q3KL. Vereinfacht gesagt kennzeichnen diese Begriffe und Buchstaben, wie stark das Modell eingedampft wurde, um möglichst wenig Speicher zu beanspruchen. Orientierung gibt dabei die Zahl der Downloads und Likes, die jedes Modell bekommen hat. So ein Download wiegt schon mal 12 GB oder, wenn man sich für ein großes Modell interessiert, 40 GB. Das ist nicht mal eben heruntergeladen und kann bei starker Auslastung der Server eine Viertel oder halbe Stunde dauern. Danach kann man den Internetzugang kappen. Die KI reagiert nur auf Chats, Bilder kann sie nicht herstellen. Und anders als bei den großen kommerziellen KIs können solche Chats langsamer als üblich ablaufen. Die Antworten bauen sich dann verzögert auf. Unter der Haube bietet LM Studio eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten fürs jeweilige Modell. Da muss man sich dann schon etwas besser mit KIs auskennen. Wer will, kann mit entsprechenden Kenntnissen einen eigenen Server auf Basis von LM Studio basteln. Möglich sind auch weiterführende Anwendungen wie ein eigenes sogenanntes RAG-System, das lokale Dateien durchsuchbar macht. Einen Nachteil solcher KI-Modelle sollte man nicht verschweigen. Sie haben keinen Zugriff auf aktuelle Ereignisse. Stattdessen kappen diese Maschinen ihr Wissen an einem bestimmten Stichtag, der Monate zurückliegen kann. Fragt man dann, wer der aktuelle US-Präsident ist, kann die Maschine schon mal antworten, dass sie das nicht weiß, weil ihr Wissen im Oktober 2024 gekappt wurde.
Vielen Dank euch auch dort draußen fürs Zuhören. Falls ihr Anregungen habt, könnt ihr uns gerne erreichen mit Tech, KI und Schmetterlinge über die verschiedenen Social-Media-Plattformen, auf denen wir uns rumtreiben. Natürlich vor allem LinkedIn, Instagram und TikTok. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Danke. Ciao.